Schönen guten Morgen, meine Lieben, liebe Gäste, liebe Geschwister. Ich bin Gott dankbar, dass ich heute wieder mit euch in den Römerbrief eintauchen kann. Ich glaube, wir haben immer so längere Abstände, dass wir den Römerbrief behandeln und dann fällt es manchmal schwer. Was war das letzte Mal noch? Worüber hat er gesprochen? Aber ich denke, es ist schon mal gut, wenn wir wissen, welcher Brief es ist, Also der Römerbrief. Schlagt mit mir auf eure Bibeln, das Buch an die Römer. Was wissen wir zum Römerbrief? Wir haben das schon öfters erwähnt, ich habe es auch immer wieder wiederholt. Im Römerbrief wird das Evangelium behandelt. Das Evangelium, und zwar eine ganz strukturierte Abfassung, ein systematischer Aufbau. Wie ist das Evangelium aufgebaut? Wie beginnt es? Was für Inhalte hat es? Darum geht's im Römerbrief. Letztes Mal sind wir bis Vers 7 gekommen. Bis Vers 7. Und da haben wir gesehen, dass Paulus sich vorstellt. Er stellt sich der Gemeinde oder den Gläubigen in Rom vor, den, wie es hier heißt, den Geliebten. Er stellt sich als berufener Apostel vor. Als ein Apostel, der dazu abgesondert ist, der dazu bestimmt ist, was? Das Evangelium zu verkündigen, das Evangelium auszubreiten, zu allen Nationen zu bringen, auch zu den Gläubigen in Rom. Er will sie auch unter den Glaubensgehorsam bringen. Ein Evangelium, das nicht was Neues ist, sondern das es schon seit langem gibt, das im Alten Testament schon lange proklamiert wurde. Schon lange verheißen wurde. Und hier gegen Ende wünscht er dann den Geliebten, den Gläubigen, er wünscht ihnen Gnade und Friede von Gott. Heute behandeln wir die nächsten Verse. Ihr werdet erstaunt sein, wie viele Verse, ich bin das so mal nicht gewohnt, so viele Verse abzuhandeln, aber ich denke, der Text macht es möglich. Die Verse 8 bis 13, ich wollte bis 15 gehen, habe es nicht geschafft, dann bis 13. Die wollen wir heute behandeln und darin sehen wir, warum Paulus überhaupt diesen Brief schreibt. Was ist der Grund dafür und welche Absicht verfolgt er dabei? Ihr könnt sehen hier an der Folie, an der Präsentation, der Titel der Predigt lautet Das Herz des Apostels für die Gläubigen in Rom. Wenn wir gleich diesen Text lesen werden, dann sehen wir, wir bekommen einen tieferen Einblick in das Herz von Paulus. Wir sehen, was er für die Gläubigen in Rom empfindet. Und das ist alles andere als Kaltherzigkeit und Gleichgültigkeit, sondern er offenbart ihnen sein Herz. Er liebt sie. Er liebt die Gläubigen in Rom. Lasst uns diesen Text lesen, die Verse 8 bis, ich lese mal bis Vers 15, aber wir werden nur bis Vers 13 kommen. Endlich sieht man mal, was ich hier präsentiere. Vers 8. Zuerst einmal danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, weil euer Glaube verkündigt wird in der ganzen Welt. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich diene in meinem Geist, in dem Evangelium seines Sohnes. Wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit flehend in meinen Gebeten
ob ich vielleicht endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen. Das ist aber, um mit euch getröstet zu werden in eurer Mitte. Ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, um auch unter euch etwas Frucht zu haben, wie auch unter den übrigen Nationen. Sowohl Griechen als Barbaren, sowohl Weisen als Unverständigen bin ich ein Schuldner. So bin ich denn, so viel an mir ist, bereit, will ich auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Wir werden wieder Vers für Vers vorangehen, die einzelnen Verse behandeln, auseinanderpflücken und schauen, was Gott hier meint. Was will er uns sagen? Vers 8 sagt Paulus zuerst einmal, wendet mal ein, zuerst einmal danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, weil euer Glaube verkündigt wird in der ganzen Welt. Also nach dieser Anrede in den ersten 7 Versen fängt Paulus erst einmal an zu danken. Der Apostel hat ein sehr dankbares Herz. Das können wir in vielen seiner Briefe sehen. Wenn ihr die anderen Briefe von Paulus lest, dann sehen wir, wie er oft mit einem Dank den Brief beginnt. Oder es zumindest ziemlich am Anfang steht. Er sagt zu den Korinthern, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen. Philipper sagt er, ich danke meinem Gott bei all meiner Erinnerung an euch. In Thessalonicher sagt er, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Ja, also ist oft zu beobachten, nachdem er den Gemeinden, den Gläubigen Gnade und Frieden wünscht, fängt er an zu danken. Er geht in Lobpreis über, er preist Gott, er dankt ihm. Und so auch hier im Römerbrief. Ja, das bringt mich persönlich oft so ein bisschen in Beschämung. Warum? Weil ich, wenn ich reflektiere, auch mein Gebetsleben, dass Dankbarkeit fehlt oder sie kommt zu kurz. Man kommt immer gleich mit Bitten, man bestürmt Gott mit Bitten, mit Flehen oder mit sogar Murren und Beschwerden. Und dann noch ein bisschen danken, wenn überhaupt. Aber ich glaube, wir als Gläubige, als Kinder Gottes, wir haben allen Grund zu danken, nicht wahr? Wir haben allen Grund zu danken. Alle Zeit dankbar zu sein, ja. Allein schon aus diesem Grund, dass wir Gnade erfahren haben. Du hast Gnade erfahren. Du gehörst zu ihm. Du bist ein Kind Gottes. Du bist es. Und interessant, was Paulus hier auch sagt. Er sagt, durch Jesus Christus. Er dankt Gott alle Zeit durch Jesus Christus. Also der Dank geht über eine Person, durch eine Person zum Vater, zu Gott. Nur durch Jesus Christus dürfen wir uns dem Vater nahen. Nur durch Jesus Christus, ja, wird dieser Dank vor Gott angenehm. Ja, dieses, ich sag mal, Dankopfer wird zu einem Wohlgeruch, nicht zu einem Gestank. Ja, Menschen, die danken Gott, sie preisen Gott, ohne den Sohn mit einzubeziehen. Sie danken Gott, ohne Jesus Christus zu kennen. Das ist Gott nicht angenehm. Das ist kein Wohlgeruch. Wer zum Vater kommen will, der muss zuerst zum Sohn kommen, nicht wahr? Nur durch ihn und in seinem Namen kann gedankt werden. Und so sind auch unsere Dankesanliegen für Gott angenehm. Warum? Weil wir sie im Glauben an den Sohn Gottes vor Gott bringen. weil wir sie in Christus, weil wir sie durch Jesus Christus zu Gott bringen. Das ist angenehm. 1. Petrus 2, Vers 4 und 5 heißt es, zu welchem kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut. Ein geistliches Haus, und jetzt zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer. Welche sind das? Und unter anderem Dankopfer, Lobpreis. Gott wohl angenehm durch Jesus Christus. Also was wir vor Gott bringen, wird erst angenehm durch den Sohn. In diesem Kontext lesen wir aber, dass Paulus aus einem ganz bestimmten Grund dankbar ist. Wofür dankt er seinem Gott? Ja, interessant, er sagt, meinem Gott. Also das ist kein fremder Gott, ja, da steckt Beziehung dahinter. Er sagt, weil euer Glaube verkündigt wird in der ganzen Welt. Ja, das ist mal ein Statement. Das ist mal eine Ansage. Der Glaube, den die Christen hatten in Rom, der war bekannt. Der war bekannt in der ganzen Welt. Überall. Also vielleicht wichtig hier, ja, mit Welt ist nicht die gesamte Kugel gemeint, die Erdkugel. Also ich denke, der Kontext hier ergibt die Bedeutung. Also es ist nicht diese Welt aus Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, also Menschen aus wo? Amerika, über Timbuktu bis nach Australien, sondern mit Welt ist hier das Römische Reich gemeint, ja, das römische Imperium um den Mittelmeerraum. Insbesondere auch Kleinasien, ja, wo Paulus Gemeinden gegründet hat. Dort in den Gemeinden, dort reden die Gläubigen. Was reden sie? Sie reden über die römischen Gläubigen, über die römischen Christen. Und sagen, habt ihr gehört von ihrem Glauben? Ja, ich meine, Rom, wissen wir, war die Ader, das Herz des Imperiums. Ja, viele Reisende, die dorthin gingen, gingen wieder raus und so verbreitete sich dieses Zeugnis der Gläubigen in Rom sehr schnell, wie ein Lauffeuer, auch durch die anderen Gemeinden. Habt ihr gehört? Ich habe mal geschichtlich nachgeguckt. Vielleicht hat es auch damit zu tun gehabt, dass Kaiser Claudius 49 nach Christus befahl, dass alle Juden, auch alle christlichen Juden, Rom verlassen mussten, weil es wegen ihnen zu Unruhen kam, zu Auseinandersetzungen wegen einem gewissen Christus, so wird es genannt, was hier sehr höchstwahrscheinlich Christus bedeutet. Und wenn dem wirklich so ist, so haben die Gläubigen in Rom in Bewegung gesetzt, auch durch Unruhen. Ja, dieser Glaube blieb nicht unbemerkt. Er wird bemerkt, er geht hinaus, er verbreitet sich. Ich habe hier eine Parallele entdeckt. Schlagt mal mit mir auf 1. Thessalonicher. 1. Thessalonicher Kapitel 1. Da wird Ähnliches gesagt über die Gemeinde oder über die Gläubigen Thessalonich. 1. Thessalonicher Kapitel 1. Verse 6 bis 10. Schaut mal, was da gesagt wird und wie ähnlich es klingt zu den Gläubigen auch in Rom. Sagt hier ab Vers 6, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr allen Gläubigen und jetzt in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Ja, also interessant, denke ich mir auch, wahrscheinlich hat man auch so über die Gläubigen in Rom geredet. Der Glaube wird bekannt, sagt, habt ihr gehört? Ja, schaut, wie sie sich von den Götzen zu Gott bekehrt haben. Schaut, wie standhaft sie an Jesus festhalten, an dem Glauben festhalten, vielleicht auch gerade in Zeiten der Drangsal, der Not. Musst auch so ein bisschen an unsere Gemeinde denken. Die Gemeinde Böbingen dachte mir, leg mal, wie schön ist es, wenn die Gemeinde Böbingen bekannt wird, hier in ihrem Umkreis und in der ganzen Welt. Aber für was? Für was wird eine Gemeinde bekannt? Für ihren Glauben. Für ihren Glauben. Ja, für ihre Treue zum Herrn, für die Liebe zum Herrn. Ja, für ihren Glauben an den Herrn. Eine Gemeinde sollte nicht bekannt sein für ihre Unterhaltung, für ihr Entertainment, vielleicht für die modernsten Lieder, für ein pompöses, prachtvolles Gebäude. Nein. Schön, wenn die Gemeinde bekannt wird für ihren treuen Glauben an Jesus Christus. Hört die Gemeinde Böbingen. Habt ihr von ihrem Glauben gehört? Wie sie am Evangelium festhalten, wie sie an Jesus festhalten. Oh, wenn das durch die Ohren klingt, das ist schön. Und nicht, ey, komm, wir gehen zum Mal. Die haben neue Sitze, neue Ledersitze. Die singen gerade das neueste Lied von, weiß nicht welche Band. Aber nein, für den Glauben, für den Glauben. Das ist ein gesundes Zeichen einer Gemeinde von Christen. Ja. Sie sind nicht schweigsam. Sie isolieren sich nicht ab von der Gesellschaft. Sie gründen keinen Orden und verbarrikadieren sich in Klöstern. Nein, dieser Glaube ist keine Privatsache. Er wird bekannt. Der Glaube schlägt Kreise. Und Menschen reden darüber. Hier in unserem Umfeld, andere Gemeinden, sei es Gläubige, sei es auch Ungläubige. Was reden sie? Vielleicht auch hier über die Gemeinde. Ich wünsche mir, dass Gott sagt, ihr seid bekannt für euren Glauben. Für euren Glauben an mich, für euren Glauben an meinen Sohn. Gehen wir zum nächsten Vers. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich diene in meinem Geist, in dem Evangelium seines Sohnes. Wie unablässig ich euch erwähne, allezeit flehend in meinen Gebeten, ob ich vielleicht endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Ich finde vor allem hier in diesen Versen bekommen wir einen tieferen Einblick über das Herz des Apostels. Ja, über sein Empfinden für die Gläubigen in Rom. Wenn wir die Paulusbriefe lesen, dann sehen wir, wie Paulus sehr für seine Glaubensgeschwister, für die Gläubigen kämpft. Wir sehen es, ja, er lobt sie, er tadelt sie, er kämpft für sie, er liebt sie, er ermahnt sie, er tröstet sie. Ja, aber hier sind Gläubige in Rom, die er persönlich gar nicht kennt. Er kennt sie gar nicht. Vielleicht vereinzelte Personen wie Phoebe, Priscilla oder Aquila, die haben sicherlich ihn informiert über die Gläubigen in Rom, über die Christen. Aber er selbst, der hat jetzt nicht so direkt diese Berührungspunkte, ja, dass er sagt, ich war jetzt da, ich kenne euch persönlich. Nein. Und trotzdem sehen wir hier auch anhand dieser Verse, wie er sich zu ihnen hingezogen fühlt. Sehr verbunden. Guckt mal her, wir müssen diesen Geschmack herauslesen aus diesen Versen. Ja, Vers 8 sehen wir, er dankt Gott für sie. In Vers 9 lesen wir, dass er unablässig für sie betet. In Vers 10 sehen wir, er will endlich einmal zu ihnen kommen. Und dann später in Vers 11 sagt er, denn mich verlangt danach, euch zu sehen. Und das übrigens schon jahrelang. Ist nicht erst seit gestern, jahrelang. Sehen wir nachher im Kapitel 15. Also wenn ich den Brief lese, dann merke ich, hier ist keine Kaltherzigkeit, keine Gleichgültigkeit von diesem Apostel. Er liebt diese Gläubigen. Er liebt seine Geschwister, die er persönlich nicht einmal gesehen hat. Aber er weiß von ihrem Glauben, denn er ist bekannt. Ich habe mich so gefragt, was empfinden wir so für unsere Glaubensgeschwister? Sei es jetzt für diejenigen hier in der Gemeinde, schaust nach links, schaust nach rechts. Sei es aber auch für Geschwister, die weiter weg sind in anderen Gemeinden oder ganz in den fernen Ländern, die wir noch nie gesehen haben, kein so persönlicher Bezug da ist. Ich muss gestehen, ich persönlich ertappe mich sehr oft, dass es in Vergessenheit gerät. Man lebt so hier in diesem nahen Umfeld. Hier, was hier los ist, das interessiert mich dann. Aber was da im nächsten Dorf passiert oder im anderen Land, vielleicht auch, wo Christen verfolgt werden, wo sie Materielles brauchen, wo sie Gebet brauchen. Ja, hier sehen wir es ganz deutlich. Gebet. Vergesse ich. Wie ist es bei dir? Das gerät oft in Vergessenheit. Ich muss aber trotzdem sagen, so als Gemeinde Böbingen, finde ich es schön, ich finde, das ist sehr positiv auch aufzunehmen, ja, wie wir auch selber als Gemeinde aktiv sind und auch Menschen in Not, Missionswerke finanziell unterstützen. Wie wir auch selber sogar vor Ort sind, ja, wie dieser auch Moldawien-Einsatz. Es ist gut, das ist schön. Lass uns so auch weitermachen, ja, dass wir auch an Christen gedenken, die wir vielleicht persönlich auch gar nicht kennen, aber die in Not sind. Und uns verbindet Christus. Paulus hat ein Verlangen nach ihnen. Eine Verbundenheit ist da. Und das beständige Gebet ist da. Er sagt, ich bete für euch unablässig, obwohl er sie persönlich nicht kennt. Benedikt Peters hat mal gesagt, ja, er sagt, nicht alle sind als Lehrer zu einem formalen Lehrdienst berufen. Nicht alle sind in besonderer Weise begabte Evangelisten. Nicht alle sind zu Hirten der Herde verordnet, aber alle sind Priester und haben das Recht und das Vermögen, vor Gott zu treten. Darum können alle ihre Liebe zu Gott und zu seinen Kindern, egal wo die Kinder sind, damit zeigen, dass sie beharrlich für sie beten. Beten. Nicht vergessen, sondern beten. Paulus sagt hier weiter, Gott ist mein Zeuge. Ja, er ruft Gott ruft eine höhere Instanz auf, keinen Menschen. Er sagt, Gott ist mein Zeuge. Gott selbst, der die Wahrheit ist. Gott selbst, der nicht lügen kann, der alles kennt. Paulus sagt hier, dem ich diene in meinem Geist, in dem Evangelium seines Sohnes. Das heißt, dem ich inwendig diene. Ja, der Geist bezieht sich oft immer auf das Innere des Menschen. Ja, nicht nur äußerlich, nein, die innere Einstellung passt. Die Herzenseinstellung passt. Ja, die Motivation ist da, der Verstand, das Denken, die Gefühle. Er dient mit all dem am Evangelium seines Sohnes. Und dieser Gott, dieser Zeuge, er wird bestätigen, er wird bezeugen, dass ich für euch unablässig bete. Das ist ein griechisches Wort, adialeptos. Da dachte ich, was heißt das? Das heißt, ohne Pause, ununterbrochen beten. Dann dachte ich mir, okay, ich denke mal, das jetzt wortwörtlich zu nehmen, ist, glaube ich, schwierig. Ich meine, Paulus musste auch irgendwann mal schlafen. Kann er schlafend beten. Er hatte wahrscheinlich auch andere Beschäftigungen, ja, aber trotzdem denke ich, was hier gemeint ist, dass er regelmäßig betete. Ja, täglich wahrscheinlich. Er setzte nicht 2 Wochen aus und sagte, oh, da ist doch noch die Gemeinde in Rom. Ja, komm, für sie beten wir auch. Nein, diese Gemeinde, die Christen, sie waren in seinem Herzen verankert. Er betete und brachte sie regelmäßig, beständig vor Gottes Angesicht. Gott ist dafür Zeuge. Und er sagt dann hier, dass er endlich einmal durch den Willen Gottes zu ihnen kommen kann. Endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, heißt es hier, zu euch zu kommen. Also wichtig hier, durch den Willen Gottes. Nur wenn Gott sein Ja gibt, kann Paulus nach Rom, nicht wahr? Wenn Gott sagt Nein, dann nicht. Paulus ist von diesem Willen völlig abhängig. Hat mich ein bisschen an diese Stelle erinnert, müsst jetzt nicht nachschlagen, aber aus Jakobus Kapitel 4, da sagt er, wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, eine kleine Zeit sichtbar. Danach aber verschwindet es. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. So Gott will, werden wir Sachen tun können. So Gott will, kommt Paulus nach Rom. Das ist, denke ich, so diese innere Einstellung, die wir brauchen, ja. Ich denke, wir werden nicht nach jedem Satz sagen, so Gott will. Ich finde es schön, wenn wir da draußen mit den Geschwistern ein bisschen reden. Und dann sagt man, naja, so Gott will, werde ich meinen Geburtstag nächstes Jahr feiern oder so. Ja, ist schön, sowas zu hören. Aber ich denke, wir werden nicht sagen, ja gut, so Gott will, werde ich heute Kartoffel schälen und so Gott will, werde ich mir heute die Socken anziehen. Das nicht. Aber ich denke, uns sollte bewusst sein, dass wir komplett von diesem Willen Gottes abhängig sind. Gibt er sein Ja, geschieht's. Gibt er sein Nein, geschieht's nicht. Wir sind von allem, von Gottes Willen abhängig. Paulus wollte über Rom nach Spanien, wenn es dem Willen Gottes entspricht. Er betete dafür und Gott erhörte auch das Gebet von Paulus. Er erhörte es. Und wisst ihr was? Erst Jahre später sehen wir nach Kapitel 15 und dann auch nicht auf diese Art und Weise, wie Paulus es sich wahrscheinlich vorgestellt hat. Vielleicht ganz kurz, ich will das kurz mit hineinnehmen. Wir wissen anhand von der Apostelgeschichte, dass Paulus sich in Gefangenschaft befand, nicht wahr? Er war längere Zeit im Gefängnis und als römischer Bürger hat er sich auf den Kaiser berufen. Er sagt, ich will vor den Kaiser treten. Und dann unter der Aufsicht eines Hauptmannes, Julius, kam er auf ein Schiff. Und dann sollte er nach Rom befördert werden. Aber diese Reise war beschwerlich und er erlitt Schiffbruch. Und er gelangte nach Rom als Gefangener. Und dort konnte er tatsächlich dann 2 Jahre lang ungehindert das Evangelium predigen. Das ist richtig gut. Aber wisst ihr, das hat mir nochmal persönlich gezeigt. Ich erlebe es auch persönlich jetzt gerade. Ich denke, vielleicht ist der eine oder andere auch in dieser Situation. Ich denke, ja. Das hat mir gezeigt, wie Gott Gebet auch erhören kann. Es geschieht manchmal auf unterschiedliche Weise. Aber manchmal, vielleicht auch oft, dauert es jahrelang, bis Gott dein Gebet erhört. Jahre. Du kannst nicht mehr, da kommt kaum noch was raus aus deinem Mund. Kaum noch, vielleicht noch ein gerades Bitte. Es dauert Jahre. Und dann ist sogar der Weg bis zu dieser Erhörung, bis Gott dein Gebet erhört, dieser Weg dahin ist beschwerlich. ist turbulent, ist ein Leidensweg. Ich meine, guck mal, Paulus hat gebetet, er will nach Rom. Schon jahrelang will er zu ihnen. Er will sie besuchen. Kam er dahin? Ja. Wie? Als Gefangener. Oh, okay. Was lesen wir davor? Auf einem Schiff, wo er einen Sturm erleiden musste, wo das Schiff in die Brüche ging, wo er Hunger leiden musste, mitsamt den ganzen Leuten, die auch auf dem Schiff waren. Gott weiß, warum es auf diese Art geschehen muss, aber Gott erhört auch manchmal so ein Gebet auf diese Art und Weise. Es ist nicht immer gleich, Gott erhört, alles ohne Probleme, ich hab's, danke Gott, nächstes Anliegen. Nein, nein. Und ich denke, viele auch der älteren Geschwister, die schon viel Glaubenserfahrung haben, die können das bestätigen. Die können sagen, oh, ich bete schon so lange für meine Verwandtschaft, für andere Jahre. Da rührt sich nichts. Da bleibt alles kalt. Was ist los? Stattdessen werde ich immer nur belächelt oder man spottet, ja, und ich muss darunter leiden. Ich will dich ermutigen auch hier, ja, auch wenn es leicht gesagt ist, es ist leicht gesagt, aber es ist schwer. Es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Harre aus. Bleib dran, bis Gott antwortet, bis Gott Gnade schenkt. So wie bei Paulus, ja. Er wollte so dringend zu ihnen, nach Rom. Er wollte ihnen das Evangelium mitteilen, sie in die Tiefen hineinnehmen. Es ging nicht. Es ging lange nicht. Aber dann kam er an. Nächster Vers. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen. Paulus möchte die Gläubigen in Rom sehen, ja. Er möchte sie im Glauben befestigen, ja. Sterizo heißt dieses Wort. Das heißt, er möchte sie im Glauben stärken. Er möchte sie festmachen. Er möchte sie fest ausrichten. Im Glauben, fest auf das Evangelium ausrichten. Und wie? Er sagt hier, mit geistlicher Gnadengabe. Ja, wir könnten auch sagen, mit einem Gnadengeschenk. Ja. Charisma ist das Wort, Geschenk, Gnadengeschenk. Geschenk, das wir nicht verdient haben. Dann habe ich mal geschaut, was heißt das Gnadengeschenk? Was sagt er hier in diesem Kontext? Was meint er? Und dann bin ich mal im Römerbrief durch und habe geschaut, was heißt dieses Wort Charisma? Und da kommt ein ganz bekannter Vers, ihr kennt das, Römer 6,23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben. Christus Jesus. Also dieses Geschenk wird hier zumindest in Bezug auf das ewige Leben genannt, ja. In Römer 5 spricht er auch von Gnadengabe, damit ist Jesus Christus gemeint, den Gott schenkt, der für unsere Erlösung da ist und uns Gerechtigkeit schenkt. Römer 12 von den Geistesgaben, ja, Gabe des Lehrens, des Dienens, des Gebets, Barmherzigkeit, Ermahnung, alles Gnadengaben. Sogar unverheiratet zu bleiben, oh, das will man nicht so gern hören, gell? Ledig zu bleiben. Gnadengabe, das ist eine Gnadengabe. Hast du sie oder nicht? Ich habe sie nicht. Ich denke, genau, also mit Gnadengabe ist einfach generell ein unverdientes Geschenk gemeint an uns. Und ich denke, hier im Kontext hat, so denke ich, gibt es der Kontext wieder, hat Paulus das Verlangen, die Gläubigen in Rom zu sehen und sie Anteil daran haben zu lassen, an der Gnadengabe, an was? An dem Evangelium. Ich sage, ich möchte euch die Tiefen des Evangeliums bringen. Ich möchte, dass ihr daran Anteil habt. Denn Gott hat es mir offenbart, hat es mir gezeigt. Ihr glaubt daran, aber ich will euch weiter in diese Lehre mit hineinnehmen, weiter in die Tiefen mit hineinnehmen. Ich will euch bereitwillig es weitergeben, sagt er auch später in Vers 15. Ich möchte es nicht für mich behalten, sondern dieses Gnadengeschenk mit anderen teilen. Und das Ziel von Apostel Paulus ist nicht nur, dass er sie stärkt und sie befestigt im Glauben, sondern dass er auch gefestigt wird oder dass er, wie es hier heißt, getröstet wird dadurch, wie Gott durch das Evangelium in dem Leben der Gläubigen in Rom wirkt. Es soll ihn auch befestigen, das soll ihn trösten. Ja, was Gott in diesen Gläubigen tut und vielleicht auch, was die Gläubigen ihm zu sagen haben. Nicht nur er ihnen, sondern sie auch ihm. Er sagt hier in Vers 12, das ist aber, um mit euch getröstet zu werden in eurer Mitte, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. So schön, ja, Paulus ist nicht so ein abgehobener Apostel, so ein Stolzer, der sich nichts sagen lässt. Nein, er sagt, ich brauche euch auch, um getröstet zu werden, ja, um ermutigt zu werden, erbaut zu werden. Man könnte sagen, ja, Paulus hat doch persönliche Offenbarung von Gott bekommen, ja, ganz exklusiv, wie wir es in Galater 1 sehen. Er ist doch von keinem abhängig. Die anderen brauchen nur ihn, er braucht die anderen nicht. Nein, nein. Nein, so ist Paulus nicht. Ich habe mal, müsst auch nicht nachschlagen, ich habe mal so ein paar Bibelstellen nachgeguckt, wo man sieht, wie Paulus, er ist kein Alleingänger, kein Sologänger. Er braucht die Glaubensgeschwister. Er sagt zum Beispiel in Epheser 5, sagt er, 19:20, betet für mich, damit mir Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis des Evangeliums, für das ich ein Gesandter bin in Ketten, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Kolosser 4 sagt er, und betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden. 1. Thessalonicher 3 sagt er, deswegen, Brüder, sind wir in all unserer Not und Drangsal euretwegen getröstet worden durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Hier im Römerbrief sagt er dann später in Kapitel 15, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Ja, und wie wir es jetzt hier in dem Vers lesen, um mit euch getröstet zu werden. Paulus braucht die anderen genauso. Wie können wir uns im Glauben trösten? Wie können wir uns im Glauben festigen? Er sagt, guck mal, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Durch Austausch, Geschwister, durch Austausch. Wir brauchen einander, nicht wahr? Die Gemeinde, die Gläubigen, wir brauchen einander. Wir wollen einander sehen. Ich hoffe, wir wollen einander sehen. Wir wollen einander austauschen. Wir wollen uns gegenseitig stärken, trösten im Glauben. Ja, durch was? Durch verschiedene Sachen. Ja. Durch unser Zeugnis, durch unser Leid. Hast du Leid? Durch Freude? Durch Gebetserhörung? Durch das Wort? Ja, also wir verstehen ja, Christsein ist kein Alleingang. Deswegen sind wir auch ein Leib. Der kleine Finger braucht die Hand, das Herz braucht den Fuß. Jeder braucht jeden. Der letzte Vers. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Und bis jetzt verhindert worden bin, um auch unter euch etwas Frucht zu haben, wie auch unter den übrigen Nationen. Ich habe das schon davor immer wieder erwähnt, ja. Paulus wollte schon oft nach Rom kommen. Aber bisher, so sagt er hier, wurde er immer wieder verhindert. Was hat ihn aufgehalten? Warum wurde er verhindert? Schlagt mal kurz auf Römer Kapitel 15. Römer Kapitel 15, da sehen wir den Grund. Römer Kapitel 15. Ich lese mal ab Vers 19. Ja, ab Vers 19 in der Mitte. Sodass ich von Jerusalem an und ringsum bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe, mich aber so beeifere, das Evangelium zu predigen, nicht da, wo Christus genannt worden ist, damit ich nicht auf fremdem Grund baue, sondern wie geschrieben steht, denen nicht von ihm verkündigt wurde, die sollen sehen und die nicht gehört haben, sollen verstehen. Und jetzt guckt, deshalb bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Jetzt aber, da ich keinen Raum mehr habe in diesen Gegenden seit vielen Jahren, aber ein großes Verlangen, seht ihr, seit vielen Jahren ein großes Verlangen, zu euch zu kommen, wenn ich nach Spanien reise. Und dann so weiter, ja. Was war der Grund? Paulus war beschäftigt mit der Ausbreitung des Evangeliums, mit Gemeindegründungen in Gegenden, wo Christus noch nicht verkündigt wurde. Ja. Er sagt, von Jerusalem bis nach Illyrien, das geht schon Richtung Adria dort, ja, wo, was ist da heute? Mazedonien, ich glaube nicht ganz hoch nach Kroatien geht es nicht, aber so in die Gegend. Also unglaublich, ja, was er für einen Raum gewonnen hat. Und er sagt, jetzt ist aber kein Platz mehr. Jetzt kann ich zu euch. Bisher wurde ich verhindert. Gott hat mir hier gesagt, hier bleib und verkündige. Aber jetzt ist diese Aufgabe gemacht. Jetzt will er nach Spanien über Rom. Und er sagt hier, er will nach Rom mit dem Ziel, auch unter ihnen Frucht zu haben. Er sagt, um auch unter euch etwas Frucht zu haben, wie auch unter den übrigen Nationen. Ja, welche Frucht? Schaut mal, wenn wir hier so den Kontext beachten, diesen Flow, diesen Fluss des Textes, dann sagt er hier, ich lese nochmal ab Vers 13 Mitte. Und bis jetzt verhindert worden bin, um auch unter euch etwas Frucht zu haben, wie auch unter den übrigen Nationen. Und dann geht er weiter. Sowohl Griechen als Barbaren, sowohl Weisen als Unverständigen bin ich ein Schuldner. So bin ich denn, so viel an mir ist bereit, will ich auch euch, die in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Er will zu ihnen, schon jahrelang. Er will ihnen das Evangelium bringen. Er will sie in die Tiefen des Evangeliums mit hineinnehmen. Und was will er dann haben? Frucht. Also ich denke, hier ist die Frucht gemeint aus dieser Verkündigung, aus dem Evangelium. So sehe ich es hier aus diesem Kontext. Ja? Das Evangelium, es verändert, wir wissen es, es verändert Ungläubige, sie bekehren sich. Es verändert Gläubige, sie wachsen in Heiligung. Ja, es lässt sie ein Leben in zu Gottes Ehre führen. Es lässt sie gute Werke hervorbringen. Das ist Frucht. Wir kennen es, die Frucht des Geistes. Diese Geisteshaltungen. Ja. Aber auch gute Werke, die daraus erströmen. Aus dem Wandel mit Gott. Ja, erfüllt mit dem Geist. Jetzt komme ich schon gleich zum Schluss. Römer 6 sagt zum Beispiel, jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Ja. Also Frucht im Sinne von Heiligung. Römer 7, Vers 4 sagt er, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen gehört, einem anderen zu eigen seid. Gehörst nicht mehr dir, ihr kennt das noch, vielleicht die Predigt mit der Sklaverei, wir gehören Jesus, und dann sagt er, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Also ein Leben zur Ehre Gottes, ein Leben in Heiligung, ein Leben, was aus dieser Verkündigung des Evangeliums entsteht. Deswegen, liebe Gemeinde, wir brauchen das Evangelium. Das Evangelium ist nicht nur da, für die Ungläubigen, sie haben es gehört, jetzt tun wir es zur Seite, jetzt kommen andere Themen. Nein, Evangelium brauchen wir überall, in all den Tiefen. Es ist in der ganzen Schrift, wir brauchen es, um zu wachsen, um Frucht zu bringen. Um Frucht zu bringen. Lasst uns festhalten an dieser guten Botschaft. Die ist nicht oberflächlich. Kann es oberflächlich predigen, aber bewahre Gott, ja. Und so bin ich auch heute, denke ich, guten Mutes, dass Gott heute hier, die ihr unter das Evangelium kommt, dass ihr Frucht bringt, dass wir Frucht bringen, dass wir ein Leben zur Ehre Gottes leben. Amen. Lasst uns noch zum Gebet aufstehen, zum gemeinsamen. Ich mache dann Abschluss. Ja, Vater, ich bin dir dankbar dafür, dass wir hier Einblick bekommen in das Herz von Paulus, Herr, dass er nicht abgehoben ist, dass er nicht stolz ist, arrogant. Nein, er beugt sich, er weiß selber, wie viel Gnade ihm widerfahren ist und wie er diese Gnade weitergeben möchte, dieses Evangelium weitergeben möchte, wie er sich zu den Gläubigen hingezogen fühlt, sie liebt, ein Verlangen nach ihm hat, Herr. Und so, das ist das, was du in unsere Herzen hineinlegst, Herr. Wir sind der Leib Christi, wir brauchen einander, wir lieben einander, wir haben ein Verlangen zueinander, Herr. Zumindest sollte es so sein, ja. Das ist auch diese Frucht des Geistes, die der Geist wirkt. Und so, Herr, bete ich darum, dass du hier bei uns auch in der Gemeinde, aber auch zu den Gläubigen, die ja weiter weg sind, dass du alle Barrikaden nimmst, alles, was hindert, abbrichst, dass wir eine ungetrübte Liebe zueinander haben, dass wir offen miteinander umgehen, dass du uns vereinst, dass wir in Jesus Christus vereint sind. Herr, aber das musst du wirken, Herr, du weißt alleine, ich habe es oft, versuche ich, Herr, und dann wird es ein Krampf. Es wird ein Krampf und dann gebe ich wieder auf und kann nicht. Und Herr, du musst es wirken, Herr. Du musst Gnade schenken, sonst ist es vergeblich. Und so beten wir, Herr, im Geist, wir kommen durch Jesus Christus zu dir, Vater. Durch Jesus Christus, du erhörst so unser Gebet. Nimm diese Barrikaden und lass uns, ja, Frucht bringen zu deiner Ehre. Amen.